Hallo Jenny.
Hallöchen.
Heute wollen wir nochmal über das Gespräch sprechen. Über das Gespräch. Außerdem würde ich gerne noch einmal sagen, im letzten Gespräch haben wir über die Fuchsfarm gesprochen und hatten Russland angegeben. Es ist tatsächlich auch Russland. Ich habe nochmal nachgeguckt. Es ist aber Sibirien. Das heißt, ihr findet es am besten, wenn ihr Fuchsfarm Sibirien in euren Google eingibt oder in eure Suchmaschine. Da hat ein russischer Biologe, Dimitri Beljajew, diese Domestizierungsexperimente an Silberfüchsen durchgeführt. Und das Experiment dauerte 60 Jahre. Und dazu findet ihr zum Beispiel bei Deutschlandfunk Kultur Zuchtexperiment in Sibirien, wie Füchse zutraulich werden. Was? Genau, dann also in dem Buch, was ich gesagt habe, im Grunde gut, findet ihr auch was darauf dazu. Wie gesagt, Buch empfehle ich. Bis auf einen Tag zum Thema Neurodivergenz bzw. ADHS. Das unterstreiche ich so nicht, was der Autor dazu schreibt, aber sonst ein sehr gutes Buch. Vielleicht habt ihr das jetzt diese Woche gelesen und habt gesagt, so, was, Jona? Aber was er dazu sagt, geht gar nicht. genau. Und wir haben noch ein paar Themen aufgeschrieben, die einfach in die letzte Folge nicht mehr reingepasst haben. Neben den Aggressionsformen. Und da würde ich gerne mal mit dir ansetzen zum Thema Friedmann, hatten wir ja gesprochen, also diese Studie.
Ja, also ja, es ist halt ein Paper und da wird darauf verwiesen,
dass es... Okay, ein Paper bedeutet, dass es eine Studie ist oder dass es nur ein Paper ist? Also was bedeutet ein Paper
also es
immer
gibt
für
sowohl,
unsere ZuhörerInnen jetzt?
Also ganz generell, es gibt einmal, also ein Research Article, das ist eine bestimmte Studie und dann gibt es Reviews oder Review Article. Und ein Review bezieht ganz, ganz viele Studien mit ein und guckt quasi auf, was haben sehr viele Studien zu diesem Thema, was ist der Status quo? Mhm. Und ich habe Friedmann gelesen in einem Review-Artikel. Da kam es in der Diskussion, dass das trotzdem vorgeschlagen wurde.
Also Diskussion nochmal, kannst du den Begriff nochmal erläutern?
Die Diskussion ist ein Teil einer wissenschaftlichen Publikation, egal ob es jetzt ein Research-Artikel oder ein Review-Artikel ist. Und die Diskussion ist quasi das Herzstück einer jeden wissenschaftlichen Arbeit, weil da alle Ergebnisse und Interpretationen in Zusammenhang gesetzt werden und also kontextualisiert werden und auch nochmal alles, was man so rausgefunden hat, in Frage gestellt wird, kritisch hinterfragt wird und so weiter.
Das ist der Teil, der gerne überlesen wird, ne?
Genau.
Komm, ein bisschen
schade,
was weiß
schade.
Ich.
Also, ne, Friedmann hatten wir in der Folge mit Gerd schon und das kam tatsächlich in einem Review-Article, wo die Aussage eigentlich ist, aversive Trainingsmethoden sind Müll, um es jetzt mal ganz platt zu sagen. Und trotzdem ist das in der Diskussion mit drin.
Also jetzt keine Studie, es ist kein Paper, wo du sagst, oh, alles super geilo, darauf kann man sich immer beziehen, sondern,
ja.
Aber selbst dort, kann man sagen, selbst dort wird gesagt, jo, Strafe, it's a thing.
Genau.
Auch wenn das ein bisschen anders vielleicht formuliert wird mit
genau.
Aversion und so weiter und Hemmung,
korrekt.
Nicht so ganz gecheckt wurde.
Ja. Yep.
Ja. Was war da jetzt nochmal relevant bei diesem Friedmann-Ding? So, warum haben wir das hier? Warum steht das hier auf meinem Zettel, Jenny?
Weil bei Friedmann eben ganz zum Schluss, also Friedmann hat eine Interventionshierarchie formuliert. Und selbst bei Friedmanns Interventionshierarchie steht eben am Ende auch die positive Strafe. Deswegen hast du es noch auf dem Zettel stehen.
Mhm. Aber warum jetzt in Bezug auf das Gespräch? Das hatten wir ja in dem Gespräch mit Gerd schon festgestellt.
Genau, weil, also im Gespräch mit Gerd, das möchte ich auch hier nochmal betonen, ist es wichtig, dass es selbst in einer Publikation, die eigentlich als Aussage hat, dass aversives Hundetraining, das aversiv machen wir jetzt mal in Anführungszeichen, weil das lerntheoretisch nicht sauber ist, dass aversives Hundetraining das Wohlbefinden der Hunde einschränkt, das ist eigentlich die Aussage. Selbst da in der Diskussion Friedmanns Interventionshierarchie vorgeschlagen wird. dass am Ende eben die positive Strafe steht. Und mein Take war da, wenn das ja selbst dort thematisiert wird, in solchen Publikationen, wenn man sich auf diese Publikation beruft oder Friedman beruft.
Auf die sich andauernd alle berufen.
Auf die sich andauernd alle berufen, genau.
Die sich R-Plus nennen oder bedürfnisorientiert oder, wie heißt es, force-free oder positive-only, wie du heute auch in einem Reel gesehen hast, wo sich jemand als positive-only bezeichnet hat.
Richtig. Was wollte ich jetzt sagen? Ah, genau. Dann wäre es ja total gut, wenn das ja immer noch eine Option ist, dass es eben auch HundetrainerInnen gibt, die dafür ausgebildet sind und das gut machen, als dass es nachher so hart kriminalisiert wird, mit Strafe zu arbeiten, dass es zum Beispiel wie Köln das macht, wenn eine Hundetrainerin da ihren Elfer bekommt, dass da als Auflagen drinne steht, dass sie nicht mit Strafe arbeiten darf.
Was und das ist ein Fakt. Diese Auflage reinzuschreiben.
Absolut, ne? Das ist nicht also, rechtens. Wird auch gerade gegen geklagt. Es ist ja alles in der Mache. Ja. Aber ja, selbst Köln sagt, ihr dürft, also du darfst als so eine Trainerin arbeiten, aber bitte nicht mit Strafe. Und das ist ja dann Quatsch. Also, ne, wenn es sogar in diesen Publikationen ist und wir HundetrainerInnen brauchen, die darin gut ausgebildet werden, dann sollte das eben auch nicht verschwinden. Ja.
Und ganz kurz, Friedman ist auch die Studie, also Frage an dich jetzt, die im Gesetzestext, wo es, da gibt es ja diese Zeile, die immer so diesen Graubereich aufmacht von Strafen wie Stachelhalsbänder, ne? Also nochmal hier so, wir benutzen keine Strafen wie Stachelhalsbänder, also weiß ich jetzt auch nicht, was das immer sein soll, aber das wird ja dann immer so verschieden ausgelegt, bis hin zu, du hast den Hund böse angeguckt, du hast ja eigentlich schon fast ein Stachelhalsband benutzt. Das ist auch die Studie, die dort unter dem Gesetzestext sozusagen diesen Text rechtfertigen soll. Mhm. Unter anderem.
Unter anderem, genau.
Ja.
Und selbst da steht es eben drin.
Ja, also das widerspricht sich, also der Gesetzestext widerspricht sich eigentlich mit dem, was er dann, wie er es belegt. Das ist, da hat, ne, wenn ihr da mehr lesen wollt, könnt ihr vom BVZ den Brief lesen. Den verlinken wir euch auch nochmal in den Shownotes. Schnitt Jenny bitte in den Shownotes verlinken.
Ja, ich kann es aber auch gerade, ich habe es gerade vorliegen, ich kann es auch gerade zitieren, was im
Paragraph 2 steht. Den hast du nämlich unter anderem geschrieben. Ja,
genau. Also,
aber in der Hundeverordnung, also jetzt nicht im normalen Tierschutzgesetz.
Genau, in der Tierschutzhundeverordnung und der Tierschutztransportverordnung vom 25. November 2021 steht drin, nach Paragraph 2 Absatz 5, verboten, also warte mal, da geht's genau, Punkt, 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 Punkt. Es ist verboten, bei der Ausbildung, bei der Erziehung oder beim Training von Hunden Stachelhalsbänder oder andere für die Hunde schmerzhafte Mittel zu verwenden. Und im Beschluss des Bundesrats, Verordnung zur Änderung der Tierschutzhundeverordnung, der Tierschutztransportverordnung in Drucksache 349/21 vom 25.06.21 steht als Begründung, wissenschaftliche Erkenntnisse zu Erziehungsmethoden von Hunden beurteilen die Anwendung von Strafreizen zur Erziehung von Hunden als nicht tierschutzkonform. Und das ist halt dann das Schwierige, was in der Begründung steht, dass es eben wissenschaftliche Erkenntnisse sind, die Anwendung von Strafreizen missbilligen. Das heißt, im Gesetz steht, Stachelhalsbänder oder andere für Hunde schmerzhafte Mittel zu verwenden, ist verboten. Und in der Begründung steht, dass Strafreize eben nicht wissenschaftlichen Erkenntnissen, also dass es sich nicht auf wissenschaftliche Erkenntnissen stützt. Und das gibt natürlich, wenn man halt irgendwie im Gerichtsverfahren ist, wenn man angezeigt wird, etc., gibt es halt einen immensen Interpretationsspielraum.
Weil man einen Hund böse angeguckt hat, angezeigt wird, genau.
Zum Beispiel,
nicht, wenn jetzt ein Stachelhalsband da ist, der Fall sehr, sehr klar. Ja.
Genau, welche Strafe ist also wie fern ein schmerzhaftes Mittel? Und das ist eben ein Problem, was die Tierschutzhundeverordnung selber gemacht hat.
Dann, wenn man halt sagt, also, ne, das hattest du ja auch in der Folge, Exi, du packst ja ins Fell, die sagt so, ja, also hat mich jetzt nicht gejuckt. Und dann machst du Wasser und sie sagt so, oh mein Gott, das war viel zu doll. Das ist
beziehungsweise ich sag halt was Verbales, ich sag einfach nur nein und sie pisst sich ein und zittert.
Weil sie halt auf der Ebene viel so krass sensibel ist. Viel weg, also weil sie auf der Ebene so krass sensibel ist und auf einer anderen Ebene halt komplett unsensibel.
Ja.
So, und dann, also Jo, wenn wir es dann genau nehmen, dann müssen wir halt auch mal anfangen, dann Wasser zu verbieten. Dann müssen wir auch anfangen, Ansprachen zu verbieten. Also wo fängt man dann an, wo hört man auf? Also es ist halt so. Also und mein Take ist jetzt nicht.
Also ich habe nicht Wasser verwendet. Das will ich noch ganz kurz klatschen. Ich habe nicht Wasser verwendet. Ich habe nur Nein gesagt. Das war ein Problem für Sie.
Das war das Problem, genau. Also
das war das Problem.
Und unser Take ist jetzt nicht Stachelhalsbänder. Juhu, oder so, darum geht's ja nicht. Das wird dann auch, also das legt uns das Budget jetzt nicht falsch aus. Und darum geht's halt wirklich nicht. Also es geht nicht um Strom oder Stachelhalsbänder für uns jetzt. Aber, also das ist halt einfach so nicht durchdacht. Oder nicht von Fachleuten gemacht.
Ja.
Ja. Aber warum das relevant war jetzt auch nochmal für uns, oder was wir nochmal so als Gedanken dazu hatten, zu dieser Friedmann-positive Strafe. Wir haben in der Podcast-Folge sehr viel darüber gesprochen. Und das ist immer so, wenn man auf das Thema kommt, gefühlt Strafen, 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 positive Strafen, Hemmen, Strafen. Und es kommt dann häufig so rüber, glaube ich, wenn man nicht weiß, wie wir arbeiten, dass das für uns so ein krasses Thema ist, dass wir die ganze Zeit nur damit beschäftigt werden. Und wenn man die ganze Zeit Strafe, Bestrafung, positive Bestrafung, Unterbrechung sagt, dann kommt das auch so rüber, als geht's immer um so doll sein und um so viel. Und als ist das nur die letzte Option. Und nee, also willst du dazu noch mal was sagen? Warum ist es nicht einfach die letzte Option? Und das ist viel zu kurz gedacht von, es gibt was, was weniger schlimm ist und das ist Anlernen und dann gibt es was, was ein bisschen schlimm ist, das ist die negative Strafe und dann gibt es was, was ganz schlimm ist und das ist die positive Strafe. Warum ist dieser Gedankengang quatschig?
Ja, das ist quasi, wir sagen damit eigentlich, Friedmanns Hierarchie, Interventionshierarchie ist für den Arsch.
Ja.
So ein bisschen. Ja, finde ich auch. Also wir sagen damit quasi, Friedmanns Interventionshierarchie ist für den Arsch, weil es nicht die Realität abbildet, weil es nach dieser Interventionshierarchie sich so anfühlt, als hätten wir immer so einen groben Plan, wie man mit Hunden so arbeitet. Hunde werden meines Erachtens da über einen Kamm geschert. Alle Hunde sind gleich, alle Hunde haben die gleiche Persönlichkeit, alle Hunde haben das gleiche Maß an Aggressivität, alle Hunde sind in ihrer Persönlichkeit alle überhaupt gar nicht zu unterscheiden. Es gibt überhaupt keine rassespezifischen Merkmale etc. Dass es immer dieser Interventionshierarchie folgen muss. Weil wenn ich einen Hund habe, wo ein Verhalten schon doll gelernt ist, dann fange ich da nicht an, mit positiver Verstärkung irgendwas zu machen. Sondern da ist halt eine positive Strafe angesagt. So. Und das heißt, dass man in der Interventionshierarchie das direkt an Schluss stellt, ist halt Quatsch, weil es geht immer jetzt sage ich selber, es geht immer halt auch um das Thema Beziehung. Wie bin ich zu meinem Hund? Wie leben wir zusammen? Was will ich? Wie sehe ich meine Lebensrealität? Und wenn mein Hund am Teppich knabbert, dann mache ich mir nicht irgendwie einen Trainingsplan, wenn der gerade bei mir eingezogen ist, sondern ich sage dem halt direkt klar und deutlich, dass er nicht meinen Teppich kaputt machen soll. Das heißt, da kommt die positive Strafe halt als allererstes. Und das ist das, was ich dann, wie ich mit meinem Hund dann halt umgehe, dass ich ihm halt dann einfach eine Grenze setze, wie ich mir das Zusammenleben vorstelle. Und ja, wie ich mir das Zusammenleben vorstelle, weil wenn das mein Hund selber entscheidet, dann wäre es sehr, sehr opportun, welche Regeln mein Hund aufstellen würde. Und das ist halt einfach nicht gesellschaftlich gesehen nicht so eine gute Idee, wenn mein Hund die Entscheidung trifft.
Und was du sagst, es wäre super unfair, wenn wir jetzt dem Welpen nicht sagen, hör auf, am Teppich zu knabbern. Es wäre ja beim Welpen total einfach, ne? Du musst ja überhaupt nicht doll werden. Sondern du kannst dem ja noch sehr simpel erklären, hör auf, am Teppich zu knabbern. Dann kann der lernen, ach krass, hier gibt es irgendwie soziale Regeln und so einen Rahmen. Und wenn ich dem dann anfange, in der Pubertät zu sagen, wenn er mal ausprobiert, wie fühlt denn sich das mit Pöbeln an, ich mir das irgendwie 2-3 Mal angeguckt habe, was er da so macht, und ich merke, ah, scheiße, der will das ausbauen. Und ich ihm dann sage, das mit Pöbeln machen wir gar nicht, mein Schatz. Also es ist gar kein Thema, dem anderen irgendwie hier was zuzurufen. Bin ich vollkommen anderer Meinung, dass wir so gebärdend in der Gegend rumlaufen, in unserer Neighborhood hier allen Leuten auf die Nerven gehen, machen wir nicht. Und dann sagt der Hund wesentlich schneller, ah ja, okay, weil beim Teppich, da hast du das ja auch gesagt, ist anscheinend ein Ding, okay, ich höre auf, hier rum zu brüllen. Und das ist halt so viel netter, Als wenn wir sagen, ah ja, okay, als er damals den Teppich angeknabbert hat, er war noch so klein, ich wollte nicht in den Konflikt gehen, deswegen habe ich ihm dann immer jedes Mal was zum Kauen gegeben. Kann ja auch hier und da mal die Lösung sein, je nach Welpe. Ne? Das ist jetzt keine pauschale Anleitung für, was man machen muss, wenn der Hund am Teppich knabbert für jeden Hund. Aber wenn ich das beim Teppich nicht erklärt habe, wenn ich dann nicht erklärt habe, reiß mich komplett um, wenn du deinen Hundekumpel siehst. Wenn ich dann nicht erklärt habe, hör auf, mir mein Butterbrot vom Tisch zu klauen. Wenn ich dann nicht geklärt habe, hör auf, meinem Kind das Brot aus der Hand zu ziehen, keine Ahnung was, dann wird es halt schwieriger. Das heißt, ich würde sagen, wenn der Welpe kommt, dann ist wirklich ganz, ganz viel mit Anlernen und wirklich wenig mit positiver Bestrafung. Aber in den paar Punkten, wo mir was wichtig ist, da muss ich muss dem Welpen schon mal beibringen, wir können Konflikte miteinander reden. Und je besser ich das am Anfang tue, desto weniger Konflikte werde ich später haben.
Ja, und dann kommt eben eine Unverhältnismäßigkeit rein. Weil wenn der Hund dann gelernt hat, ich darf mich opportun verhalten, dann bricht es aus einem raus, dann ist man sauer. Und dann ist es meines Erachtens auch super unfair dem Hund gegenüber. Und es gibt da ja dieses gängige Beispiel, ich glaube, das hast du auch schon mal gehört, nehmen wir mal an, du bist Angestellte in einer Firma und deine Chefin, also dir sagt niemand irgendwas, so du läufst da rum und hast keinen Plan, was du da machen sollst, wo ist eigentlich dein Büro, wo setzt du dich hin? Und dann so nach einer, also alle lassen dich machen und nach einer Woche
also du bist komplett allein gelassen.
Du bist komplett allein gelassen,
genau. Ja, voll. Ja.
Du bist, sitzt dann plötzlich im Büro der Chefin auf dem Sessel und dann wirst du von der mega angeschissen. Was soll, dass du als Angestellte dich da auf diesen Sessel setzt? Aber die hat es ja eine Woche lang niemand gesagt. Und das ist das, was wir meinen, auch mit Sensitivierung. Wir müssen dann Hunde sensitivieren, weil man denen von Anfang an nicht gesagt hat, was man möchte und was nicht, und dass die überhaupt nicht sensitiviert sind, die sind überhaupt nicht in irgendeiner Art und Weise mal gehemmt worden, und dann sind wir die Dummen, die dann irgendwie mit diesen Hunden arbeiten müssen. Ich meine, das ist unser Job, das ist okay, aber jedes Mal denke ich mir, okay,
ja,
wir sind,
wir geben
heute
eine Hilfestellung
heute
an Menschen,
hatte ich
die
das
nicht anders wussten, die einfach nur das Beste für den Hund wollen, die falsch angeleitet worden
aber
sind.
Aber heute hatte ich zum Beispiel einen Hund, einen jagenden Hund.
Also vollkommen wohlwollend.
Und der wurde umgelenkt mit einer Reizangel. So, und ich muss jetzt da halt wieder gegenarbeiten. Das ist doch scheiße. Nur weil es dann nett ist. Das ist doch nicht nett.
Nee,
ist das
nicht
ist
nett.
Doch absolut beschissen. So, und das darf man nicht mal sagen. Und deswegen, Friedmann, sorry, aber deine Interventionshierarchie ist Müll.
Ja.
Liebe Grüße.
Das ist, also ich meine, das ist ja auch bei Kindern so natürlich immer noch mal anderer Aspekt. Du kannst mit denen reden, ihr habt ein ganz anderes Ziel und so weiter. Da werde ich ja auch noch mal im Webinar Kinder versus Hundeerziehung, das wird übrigens passieren, dieses Webinar, drüber sprechen. Oder ich weiß gar nicht, ob es jetzt schon gelaufen ist. Ich glaube, nee, das ist noch nicht gelaufen. Weil natürlich in der Kindererziehung und in der Erziehung von Hunden gibt es Gemeinsamkeiten und Unterschiede und unterschiedliche Ziele. Aber wenn du einem Kind niemals irgendwelche Grenzen gegeben hast und niemals irgendwas beigebracht hast, wie man sich irgendwo verhält, und dann fängst du damit an, wenn das Kind 15 ist. Was denkst du, was passiert? Also wenn ihr auch, oder wenn ihr generell in der Beziehung zueinander gar keine Grundlage habt, dass du irgendwas sagen kannst, dass es ernst genommen wird. Und damit meine ich sowohl zu sagen, ey, richtig geil, was du hier gerade geschafft hast, oder ich meine jetzt gar nicht auf so einer Notenebene, das wird dann immer schnell auf diese Notenebene gezogen, sondern wirklich so ehrliche Anerkennung an deinem Gegenüber, dann würde ich als Jugendliche halt nichts ernst nehmen, wenn da keine Grundklärung drin ist und wenn ich auch nie gesagt bekomme, wenn mal was nicht gut ist. Also ehrliches Feedback bedeutet doch, in beide Richtungen ehrliches Feedback zu geben, aufgrund einer Beziehungsstruktur miteinander, dass man dieses Feedback auch wirklich dann hört. So. Und wenn ich damit mit 15 anfange, wo komme ich da hin?
Und wenn man immer alles darf, machen kann und nie ein soziales Feedback auf eine Grenze bekommt, also in Form einer Grenze bekommt, dann entwickelt man in der Folge eine Anspruchshaltung. Und es gibt sogar eine tolle Podcast-Folge, ich habe dazu auch noch einen Beitrag geschrieben, dass sogar in der systemischen Psychologie von den Grundbedürfnissen auch die Grenze, eine klar erkennbare, authentische Grenze, auch zu den Grundbedürfnissen gehört.
Also Barriereklickern?
Und genau das ist der Punkt. Hier geht es um eine klare, authentische Grenze.
Ja.
Und das bedeutet nicht, ich lenke um. Und das ist auch in der Kindererziehung so, das ist in der Hundeerziehung so. Und da wollte ich auch noch mal kurz was sagen. Die meisten Menschen, wenn sie ihre Hunde angucken, dann sehen die ein Kind. Aber Also alle, die jetzt keinen Welpen zu Hause haben, guckt eure Hunde an. Was ihr da seht, stellt euch bitte nicht vor, das Kind, was im Sandkasten spielt und vielleicht dem einen oder anderen mal irgendwie die Schippe auf den Kopf haut. Nein, das ist aktuell nicht euer Hund. Guckt euch euren Hund an. Dieser Hund sitzt tagsüber in der Kneipe, trinkt Bier und raucht. Das ist ein erwachsener Hund, den ihr da gerade vor euch habt. Das ist ein erwachsenes, soziales Lebewesen und nicht irgendwie ein Kind, was noch im Sandkasten spielt. Und das ist halt auch so eine
Form kein Kind von, in der Autonomiephase.
Genau, das ist nicht, ne, also alle, die jetzt aus der Pubertät irgendwie raus sind, erwachsene Hunde haben, du hast da ein erwachsenes Gegenüber und behandelt das mit Respekt auf jeden Fall. Und zum Respekt gehört eben auch, dass du nicht dieses machst mit quietschi, quietschi, eieiei. Das ist ein erwachsener Hund. Behandel ihn auch so. Aber das ist, also wie oft ich das im Training habe, ne, das kannst du ja gar nicht vorstellen, dass im Training, da sind dann erwachsene Hunde, die verhalten sich komplett ungehemmt an der Leine, die machen alles, was sie wollen und dann wird, wenn die gerade mal irgendwie einen Pups richtig gemacht haben, wird gequietscht und gesagt, oh Mensch, das war fein. Ich sage, was war denn jetzt fein? Diese eine Sekunde in der halben Stunde, wo der mal kurz nicht an deinem Arm gerissen hat.
Ja, oder sie haben absolut Scheiße gebaut und dann in der Wiederholung haben sie es okay gemacht, das heißt, sie haben halt keine Scheiße gebaut und dann wird gesagt, super, so.
Ja.
Also, ne, warte, da habe ich jetzt auch noch ein Beispiel.
Aber ganz kurz, falls ihr euch davon mal ein Bild machen wollt, guckt auf jeden Fall die Folge von Reschke Fernsehen. Da gibt es irgendeine Folge mit zum Thema Hund, da kannst du wahrscheinlich besser zu sagen, wie die heißt, das weiß ich nicht mehr. Aber da wird der Hund auch so dargestellt. Da denke ich mir, das ist eine richtig gute Darstellung, wie Hunde bei uns leben. Der sitzt da auf der Couch, der raucht und der trinkt sein Bier. Das ist unser Hund. Ja, ein erwachsenes Lebewesen. Ja. Mic drop. So, jetzt bin ich fertig.
Schön, schöne Folge. Ja, und also wenn wir jetzt beim Thema Kinder sind, dann ist das ja, also ich bin ja bekanntlich Tochter von PädagogInnen. Also meine Mama bildet ErzieherInnen aus und mein Papa, und also beide haben sehr, sehr viele Jahre in Kindereinrichtungen gearbeitet und vor allem sehr viele Beratungsgespräche mit Eltern, mit Kindern geführt. Und das heißt, ich habe das so ein bisschen aufgesogen wie so eine Sprache und saß da halt immer so mit rum, wenn da gesprochen wurde. Und habe da teilweise auch ausgeholfen gearbeitet. Das heißt, das ist irgendwie, konnte ich da viel sehen so an Erziehung, beziehungsweise zu Hause wurde halt auch immer darüber gesprochen, was da abgeht und so. Und was schon sehr auffällig war, das war ja auch so ein bisschen so von den Häusern, also aus der Kinderladenbewegung, das kennt ihr wahrscheinlich nur, wenn ihr in Frankfurt oder in Berlin mal da Kontakt hattet, dass da ja schon zeitweise sehr groß der Trend zur antiautoritären Erziehung bestanden hat. Und was dazu führte, wenn man das, also das hat man dann bei einigen, also ist ja jetzt auch so ein komplett grober Begriff, aber das so ein bisschen die Extreme davon zu sagen, wir haben keinen Bock mehr auf autoritäre Erziehung, deswegen machen wir einfach das Gegenteil. Und was da rauskam, weil man sozusagen keine Grenzen geben wollte, sondern die Kinder anders behandeln wollte, erstmal gute Gedanken und so weiter, ist einmal, finde ich, sehr viel Parentisierung. Kann man das aussprechen? Parentisierung? Ich glaube schon.
Parentifizierung meinst du bestimmt.
Parentifizierung, danke schön.
Wenn die Kinder die Aufgaben der Eltern übernehmen müssen.
Genau, also das, was eigentlich meine Eltern immer wieder gespiegelt haben, ist dort, dass zu einem großen Teil teilweise eine emotionale oder auch eine Verwahrlosung oft stattgefunden hat der Kinder, weil ihnen nicht Feedback gegeben wurde, weil ihnen nichts gesagt wurde, weil sie sehr, sehr viel Erwachsene sein spielen mussten. Also sie mussten sehr viel die Erwachsenenrolle übernehmen, weil sie da alleine gelassen wurden mit manchen Sachen. Und das muss natürlich nicht immer in so einem extremen Ausmaß sein. Es ist ja auch nur wieder ein Label, was man sich gibt. Heute ist es bedürfnisorientiert. Das will ich nicht gleichsetzen mit antiautoritärer Erziehung. Es gibt tatsächlich Parallelen, aber es ist nicht gleichzusetzen. Aber auch im Punkto bedürfnisorientierter Erziehung, gerade wenn es um Hunde geht, was ja immer so Label von der Kindererziehung abgeguckt sind, was ich auch in diesem Webinar betrachten würde, warum das ein bisschen schwierig ist, das sich so abzugucken. Oder warum das eigentlich so richtig, richtig schwierig ist, sich das so abzugucken, ist, dass was häufig passiert ist, dass Menschen nicht die Verantwortung für Kinder oder Hunde vollends tragen, wenn es um soziale Fragen geht oder wenn es um ein soziales Miteinander geht. Und das ist halt nicht so cool. Und deswegen, um den Bogen zu schließen, ist Friedmann, ach, also da geht es einfach nicht um wirkliche Realität in Beziehungen, um das Alltagsleben in Beziehungen. Und im Alltagsleben, so wie du das bei dem Welpen schön gesagt hast, im Alltagsleben sag ich, wenn ich was nicht möchte. Und im Alltagsleben achte ich auch auf meine persönlichen Grenzen und auf die Grenzen der Umwelt. Aber das ist ja auch immer so ein Punkt, der so viel unter den Tisch fällt. Es wird viel gesprochen über der arme Hund, was darf, also der Hund, es muss ihm gut gehen, es muss seine Bedürfnisse müssen erfüllt werden. Jo, aber HundehalterInnen haben doch auch eigene Grenzen. Ich möchte nicht angesprungen werden. Wenn ich zur Arbeit gehen will ins Büro, also jetzt nicht ich, aber eine Person, und ich habe mich dafür gerade schick angezogen, dann will ich doch nicht vom Nachbarsköter angesprungen werden. Oder letztens kam der Nachbarshund, ist eine sehr massige Bernardiner-Dame und kam an der Flexileine auf mich zu und hat einfach die komplette Sabber an meiner Hose abgewischt. Jo, ich bin Hundetrainerin. Ich hatte den ganzen Tag Menschen mit Hunden im Training. Da hat kein einziger Hund seine Sabber an mir abgewischt, weil die Menschen einfach wissen, das wird die Jona wahrscheinlich nicht so geil finden. So. Das heißt, die Hunde kriegen Grenzen, ob mit Leine oder mit einer Unterbrechung, dass sie nicht ihre blöde Sabber an mir abwischen, weil ich meine persönlichen Grenzen habe. Es geht ja nicht immer nur um einen Beißvorfall. So. Mhm. Hundesabber ist ekelhaft, die stinkt.
Ja, da hatte ich auch ein Erlebnis. Da war ich bei einem Freund von meinem Mann und dann haben wir zusammen gegessen und dann war da es ist ein Ridgeback-Mischling, der ist halt mega groß. Und der hat sich dann während des Essens halt auf meinem Schoß gemütlich gemacht mit dem Kopf. Also er hat da gestanden, hat gebettelt, hat mir alles vollgesabbert. Und dann haben halt die Freunde von meinem Mann halt so gesagt, oh, wie süß. Dann dachte ich, was hier unterschiedliche Blickwinkel gibt, ist eine Situation zu deuten. Ich fand's gar nicht süß, ich fand's mega eklig. Ja. Das ist halt auch, ja. Aber das, ja, egal.
Das war Glitzer dann, das war Sabberglitzer. Mhm. Nein. Das ist etwas, ja. Ich möchte auch nicht angesprungen werden. Ich will auch nicht, dass dreckige Hunde sich in mein Bett legen. Also es gibt so viele Sachen, die für in der Hundehaltung, wo ich sage, hier ist meine Grenze. Also hier habe ich einfach eine Grenze und es muss doch okay sein, die zu kommunizieren, ja. Ohne so ein Riesen. Daraus zu machen. So, was ist denn so schwer, einfach Nein zu sagen? Also, ich hatte ihn ja auch in der Folge gefragt. Also, wir haben sehr viel über Biologie gesprochen und sehr viel fachlich. Also, ich glaube, wir haben euch so nerdmäßig komplett totgeschwätzt. Und dann war ja mein Take irgendwann, was ist eigentlich so schlimm daran, Nein zu sagen? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin da komplett unbefriedigt rausgegangen. Ich habe das Gefühl, ich habe keine wirkliche Antwort darauf bekommen. Ihr könnt ja mal schreiben, vielleicht habt ihr das mit einem anderen Ohr gehört als ich. Ich habe keine Antwort darauf bekommen. Ich hatte ja dieses Beispiel mit dem Jugendlichen gemacht. Und ich weiß, dass seine Antwort war, wir sollten die Kirche im Dorf lassen. Und dann kam noch viel hinterher. Aber ich habe keine befriedigende Antwort daraus genommen, was so schlimm daran ist.
Ja, ich auch nicht. Aber ich habe sie auch nicht erwartet. Muss ich sagen. Das ist ja auch nicht schlimm. Also er muss ja auch nicht auf alles eine Antwort kriegen.
Ich kann mir vorstellen, dass halt immer die Unterstellung ist, es ist halt wie so, also Gewalt oder destruktive Aggression und was darf man mit dem Körper von jemand anderem? Das ist ja wieder dann so Fragen, die man besprechen müsste. Jo, aber Hunde sind halt Hunde. Also, ne?
So, die verhalten sich halt opportun, ja.
Ja, und also, natürlich soll man nicht Gewalt an jemanden. Also darüber müssen wir doch nicht reden, Leute. Also das ist doch vollkommen klar. Das ist doch so, das ist ja so weit weg, aber das ist dann immer so eine Idee dahinter oder so, dass das halt so auf dasselbe ist, wenn man mit einem Hund körperlich, mit dem Körper und mit der Stimmung kommuniziert, dass das halt so ein Riesending für die Hunde ist. Digga, wie stabil sind bitte unsere Hunde? Und das hat er ja auch, also Gerd, mit dem wir gesprochen haben in der Folge, von Dog Geeks ja auch festgestellt in der Folge, dass ganz viele Hunde nicht auf die positive Bestrafung, die so als positive Bestrafung gedacht ist, reagieren.
Ja.
Also wie stabil Hunde sind und wie viel die einfach so wegstecken und sagen, es berührt mich gar nicht, ist so der Take auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite der Take, die armen Mäuse gehen da eigentlich alle traumatisiert raus. Also das sind jetzt nicht Gerds Worte, das ist sozusagen so ein bisschen die Überspitzung dessen, was halt gerne so da rein interpretiert wird. So, man sieht ja, die sind die ganze Zeit nur noch die sind total gehemmt, die sind total traumatisiert, die haben Angst, die sind ja nur noch verunsichert, die haben eine ganz schlechte Beziehung zu ihrem Menschen und so weiter. Und auf der anderen Seite reagieren sie aber gar nicht und das Verhalten hört nicht auf. Da stimmt doch irgendwas nicht. Also da kann doch irgendwas nicht stimmen. Das widerspricht sich doch in sich.
Korrekt.
Das heißt, was ich in der Folge oder was ich finde, wenn man über so ein Thema spricht, dass so ein bisschen so ein False Balancing, kannst du es aussprechen?
False Balancing.
Okay, ich sag nochmal. Dass schnell so ein False Balancing.
Jona, ich glaube, was du sagen willst, ist, dass schnell ein False Balancing. Weiter.
Zu meiner Verteidigung, ich lerne gerade Dänisch und meine dänische Aussprache ist nicht so schlecht wie meine englische. Jetzt will ich es aber nochmal richtig. False Balancing. Warum kann ich
mach
das
mal,
nicht aussprechen
mal so ein,
gerade?
Sag mal,
False Balancing.
Und das erste N ist Balancing.
Ah, False Balancing. Okay, gut. Wir speichern aber. Ich kann das nicht aussprechen heute. So. Genau, dass dieses FB da sozusagen passiert. Weil wir die ganze Zeit eigentlich immer wieder auf diesen Punkt zurückkommen mit der, oh mein Gott, Strafe. Aber unsere Arbeit in der Realität handelt ja so viel mehr vom Thema Beziehung und Beziehungsstruktur und Beratung. Und also es ist so, dadurch, dass dieses Thema immer so der Konfliktpunkt ist, spricht man ja aber irgendwie gar nicht über die anderen Sachen.
Ja.
Aber so ist ja unsere Realität nicht.
Das ist, weil wir, glaube ich, ganz doll versuchen, die Waage ins Gleichgewicht zu bringen. Und weil auf der einen Seite eben ganz doll Strafe verpönt wird, versuchen wir eben mit Artikeln, Postings, Podcast-Folgen etc. ganz doll die Strafe auf die andere Waagschale zu legen, sodass es sich ausgleicht. Und dadurch entsteht halt dieses False Balancing, dass man eben schnell denken könnte, wenn Leute zu uns ins Training kommen, dann werden Hunde verprügelt, aber es ist halt nicht so. Das ist nicht das, was wir machen, das ist nicht unsere Arbeit. Wir bestrafen auch, das
und
stimmt.
Und das ist
aber
auch nicht
vorher
das, was wir lernen im Studium, nee. Sondern wir lernen ganz, ganz viele, ganz langweilige Dinge. Wir lernen anzulernen, aber sowas von.
Aber ich kann euch sagen, was wir nicht lernen. Hunde ablocken. Bei der Leinführigkeit. Das lernen wir nicht. Das ist nicht Teil vom Karnestudium.
Zischen habe ich auch nicht gelernt. Professionelles Zischen.
Nee. Kann
das will
vorkommen.
Ich auch gar nicht machen im Podcast, weil es ist richtig unangenehm für die Ohren. Ja, was ich ganz interessant fand nach der Folge, dass wir sowas festgestellt haben, und da hätten wir gerne mal eure Meinung, dass es wie so zwei Gesprächstypen gibt, die eine andere Wahrnehmung von was haben. Und unserer Erfahrung nach haben wir festgestellt, dass es so ein bisschen so ein Männer-Frauen-Ding ist. Aber wir wollen das jetzt nicht auf Geschlechter reduzieren. Das ist jetzt nur eine sehr kleine Anzahl von N, wie wir das feststellen konnten. Also wir können es ja so offen sagen, es ist ein bisschen privat. Wir haben nach der Folge gesprochen und gesagt.
Und auch so, wie wir miteinander sprechen. Also gerade genau das, was gerade passiert ist.
Genau das, was gerade passiert ist. Und was ich. Genau. Und dann haben wir gesagt, hast du gesagt, ey, bei meinem Mann ist das auch so. Und habe ich gesagt, krass, das ist bei uns zu Hause auch immer so das Thema, dass wir da andere Kommunikationsideen haben. Und zwar handelt es sich um Folgendes, und das war eben auch im Gespräch mit Gerd so, dass er gesprochen hat, Sachen ausgeführt hat und ich dann reingesprochen habe. So, zum Beispiel, um eine Frage reinzustellen oder einen Punkt reinzubringen. So, das heißt, ich habe mich mit seiner Ausführung beschäftigt und dazu was gesagt. Und in seiner Wahrnehmung, zumindest war das so, also kam das so an, hat er gesagt, lass mich mal ausreden, ich habe euch auch ausreden lassen. Und war das, also kam das für ihn unhöflich an oder zumindest hat ihm das nicht gepasst in dem Moment. Und danach haben wir festgestellt, dass wir das eine Art von Wertschätzung finden, wenn man sich reinspricht, aber nicht im Sinne von, du hast einen Punkt, ich quatsch dir rein und fange dann komplett meinen Punkt an, sondern von, dadurch entsteht so ein Dialog. Bälle hin und her schießen. Ja, dadurch entsteht ein Dialog.
Ja, aber kein nicht Monolog mit Pausen dazwischen von jedem Einzelnen, sondern ein Dialog. Ja, so definiere ich Dialog. Aber ich habe das, also auch mein Gefühl, wie du, bei den Männern, wenn es um fachliche Dinge geht, in meiner Umgebung, es ist jetzt nicht Gerd alleine, sondern auch bei meinem Mann oder bei anderen Männern, wenn es um fachlichen Austausch geht, empfinden sie das als Reinreden und ich empfinde so einen Dialog.
Als miteinander wirklich ins Gespräch gehen, als miteinander denken.
Es ist gerade übrigens schon wieder passiert.
Ja, wir ergänzen uns halt. Du sagst was, ich sag was. Du sagst was, ich sag was. Und so würden wir auch reden, wenn wir nicht einer Meinung sind. Du sagst was, ich gehe kurz rein, dann sagst du was, dann gehe ich wieder rein oder so. Und das habe ich auch hier zu Hause. Ich werde ja selten da privat oder so, aber das kenne ich auch, dass wir da miteinander festgestellt haben, dass mein liebster Freund es häufig super blöd findet, wenn ich was sage, während er spricht und ich es so empfinde als, also wir sind total gut im Kontakt gerade.
Ja, genau.
Und ich danach rausgehe und dann habe ich eine andere Frau, mit der ich ein Gespräch geführt habe, getroffen, am selben Tag oder ein paar Minuten später. Und die hat geschwätzt und geschwätzt und geschwätzt und ich war noch total in diesem, ich will nicht reinreden, ich will jetzt nicht da reinkrätschen, das würde sie, wir kannten uns noch nicht gut, das würde sie sicher als unhöflich empfinden. Und dann habe ich gemerkt, ja, die schwätzt ja einfach die ganze Zeit durch. Also es ist ja, es gibt ja keine Pause, also ich kann ja gar nichts sagen. So, es würde ja gar keine Pause aufkommen, wo ich was sagen könnte. Das ist ja sau langweilig, das Gespräch. Und dann habe ich sie wieder gesehen und dann hat sie geschwätzt und geschwätzt und ich habe dann einfach gesagt, ja, okay, fuck it, ich quatsch der einfach rein und jedes Mal und dann bringe ich einfach meine Punkte an und dann sage ich das und das und reagiere auf ihre Punkte, während sie das sagt und das war so ein lebendiges Gespräch und sie hat sich plötzlich total auf meine Takes eingelassen und wir kamen total gut rein. Also das heißt sozusagen, die Kommunikationsstrukturen, die sind halt unterschiedlich. Mhm. Aber das ist okay. Das ist also so nicht besser oder schlechter, aber es wird, glaube ich, halt häufig so, du hast reingesprochen, so ausgelegt. Mhm.
Genau, das ist auch das, was mir dann gesagt wird. Bei, wie gesagt, Männern, bei Frauen habe ich das Thema nicht. In meiner, also auch in meiner fachlichen Auseinandersetzung in der Vergangenheit, auch mit WissenschaftlerInnen, wenn wir da diskutiert haben, dann haben wir einen Dialog geführt, so wie ich halt Dialog verstehe. Und wenn ich da reingekrätscht habe oder sonst irgendwas oder am Telefon oder was weiß ich, dann wurde das eher als wertschätzend angesehen, weil man sich halt auf das Gegenüber eingelassen hat, weil man halt gesehen hat, was hat der andere gerade gesagt.
Empathie.
Empathie, genau. Und es war halt ein Dialog und nicht ein, ich lasse dich jetzt erstmal 10 Minuten reden und dann kommt mein Standpunkt, dann rede ich wieder 10 Minuten und dann du wieder 10 Minuten. Das ist für mich irgendwie, ja, kann man machen, aber es halt, also ist halt nicht lebendig irgendwie.
Okay, und jetzt müsst ihr da draußen, die diese Podcast-Folge hören, uns schreiben. Also ihr müsst uns jetzt wirklich schreiben, ob das bei euch, wenn ihr in einer heteronormativen Beziehung steckt, ob das bei euch auch so ist oder ob das nur bei uns so ist. Und also ich habe echt, also jetzt nochmal um meinen Freund ein bisschen, ne, das ist jetzt kein Typ, der so Mansplaining drauf ist oder der da die ganze Zeit so sich so mega gerne reden hört oder so, überhaupt gar nicht. So, also ich lebe hier mit einem Norddeutschen zusammen, vielleicht habt ihr jetzt ein besseres Bild. und ich schätze unsere Kommunikation wahnsinnig, aber an diesem Punkt kommen wir immer wieder aneinander, dass wir da eine unterschiedliche Form gut finden. Und wir wissen es auch mittlerweile und ich halte dann halt auch einfach mein Maul so, weil ich denke, ja, sonst ist es halt eh gleich wieder nervig. Aber ist doch irgendwie komisch, dass es so ein Ding ist.
Du hast also dein Verhalten aufgrund deiner Strafe verändert?
Ja.
Das ist ja komisch.
Ich wurde dann halt angefahren, so mäßig, so jetzt habe ich meinen Gedanken wieder vergessen. Ja, also dann behalt halt mal deinen Gedanken. Also wie wichtig kann der sein, wenn du den direkt wieder vergessen hast? Ja, oder was ich halt auch habe, keine Ahnung, mit ganz häufig ist es so, dass ich halt, wenn wir zum Beispiel einen Hundespaziergang machen oder so, und dann erzählt der was und dann muss ich halt die Hunde zwischendrin irgendwie rufen oder irgendwas machen, also jetzt nicht den ganzen
Rhythmus, aber das irgendwie
sagen.
Auch. Das
ja,
ich auch.
Dann muss ich sagen so, ey, keine Ahnung, Jeppe, geh mal da raus oder so, ja, wie ich ja, sehe, genau. Alter, der geht gleich jagen oder so, dann sag ich dir, geh mal raus da, keine Ahnung, ja, so ein bisschen, es ist ja jetzt nicht so extrem, ne, ich nehme die sonst halt auch einfach an die Leine, aber ich muss halt nebenbei erziehen, so, ne.
Ja, oder halt einfach sozial regeln, so.
Ja, voll, ja. Und dann ist der, also nimmt dir das so, oh Mann, jetzt hast du mich wieder unterbrochen. Ja. So, wo ich so denke, ja, ich kann das ja gleichzeitig, ich habe dir ja total zugehört, aber ich habe hier noch eine Unterhaltung mit zwei Hunden am Laufen. Also tut mir leid, wenn du hier alleine mit mir reden willst, dann dürfen wir keine Hunde mitnehmen. Das ist auch okay. So.
Ja, genau. Ja. Und bei mir ist es ja, also du kennst ja meine Hunde. Also die muss man ja wirklich nicht so reden. Aber ich muss denen halt manchmal was sagen, so wie wenn wir vor einer Abbiegung sind, sage ich halt, warte, dann bei mir und dann sage ich, okay, und diese drei Dinge reichen manchmal schon aus. Also ich muss die gar nicht bestrafen oder sonst irgendwas, darum geht's gar nicht. Sondern,
ja, nein, es ist nur diese
ganz normale Kommunikation,
links,
so
rechts,
kommt mal her,
so.
Genau, geht mal raus da oder nee, aus, Exi, was hast du da schon wieder im Maul? Keine Ahnung, die frisst halt immer irgendwelches Zeug. Und ja, dann, also so ganz normale Sachen und meine Hunde sind ja schon wirklich. Also die muss man ja gar nicht großartig regeln. Die haben ja im Zusammenleben schon sehr viel einfach kapiert, ne?
Ja.
Und aber das kommt auch manchmal so, Mann, nervig, dies, das. Ich so, ja, aber hä? Also dann kommen wir halt nicht mit raus und wir unterhalten uns nachher drinnen weiter. Ist ja kein Problem. Aber wenn du mit mir rausgehst mit den Hunden, musst du halt damit rechnen, dass ich halt mit meinen Hunden auch kommuniziere, weil die sind ja auch Teil der Unterhaltung, auch wenn du das jetzt nicht so wahrnimmst. Aber die sind ja Teil von der Gruppe gerade. Das ist auch noch ein Punkt, ja.
Ihr müsst uns das schreiben, Leute.
Ja, voll, das wird
mich echt
interessieren.
Die meisten von euch sind Frauen in heteronormativen Beziehungen. Sagt man heteronormative Beziehungen oder einfach hetero Beziehungen?
Weiß ich nicht. Okay.
Weiß ich auch nicht. Egal, das könnt ihr mir auch schreiben. Da habe ich auch wieder was gelernt. Aber wenn ihr in dieser Mann-Frau-Konstellation lebt, oder es kann ja auch Mann und Frau, aber man hat so ein bisschen so ein Kommunikationsmuster irgendwie miteinander oder ist so ein Typ dafür. Es kann ja auch eine Typfrage sein, deswegen wüsste ich gerne mal, ob das...
Ja, wir haben das jetzt in unserer kleinen Bubble einfach festgestellt und wir wollen einmal wissen, ist es bei euch auch so oder sind wir die Ausnahmen oder sind wir die Regel? Das ist eigentlich die Frage. Also die Folge ist jetzt wieder sehr lang geworden und... Deswegen machen wir hier einmal Feierabend. Wir müssen auch was essen und die Hunde müssen auch raus. Und wir hören uns nächste Woche Sonntag wieder. Bis dahin.
Bis dann.
Tschö.
Und schreibt uns. Tschüss.